Guten Morgen und herzlich willkommen zur Radioandacht. Mein Name ist Annika Klappert und ich bin Pastorin der Martin-Luther-Kirchengemeinde Toronto, Lakeshore Boulevard West. Vor Jahren habe ich mal vom kanadischen Schriftsteller Douglas Coupland den Roman All Families Are Psychotic gelesen. Es geht darin um den ganz normalen Wahnsinn, den wir Familie nennen. Voller Liebe zum Detail und auch völlig abgedreht beschreibt er die Zerwürfnisse zwischen einzelnen Familienmitgliedern und zeigt, wie der Traum der ach so perfekten Familie einfach mal grandios den Bach runtergeht. So ähnlich ist es auch bei der Familie von Abraham, von der wir im Buch Genesis im 16. Kapitel lesen. Auch hier wäre der Titel eigentlich passend: All Families Are Psychotic. Denn in ihrem Alltag miteinander, da geht es um Mobbing, Macht und um Anerkennung. Die Geschichte dieser Familie in der Bibel ist sehr faszinierend, überraschend aktuell und sie beginnt mit einem unglaublichen Versprechen, der atemberaubenden Verheißung Gottes an Abraham, ihn zu einem großen Volk zu machen. Der Rest ist schnell erzählt. Abraham und seine Frau Sarah machen sich tatsächlich mit ihrem ganzen Clan aus Menschen und Tieren auf den Weg ins verheißene Land. Der Weg dahin ist schwierig und führt sie unter anderem nach Ägypten. Von dort nehmen sie ein paar Mägde und Sklaven mit, was in unseren heutigen Ohren nicht so gut nachvollziehbar ist, aber wiederum wichtig für den Fortgang der Geschichte. Denn eine dieser Mägde ist wahrscheinlich Hagar, die Sarah dient. Ihre Herrin hatte nun folgendes Problem. Sie war unfruchtbar und hatte kein Kind. Kinderlosigkeit war in der damaligen Zeit ein großes Problem, nicht nur für die Frau selbst, sondern auch ganz praktisch für die Fortführung ihres eigenen Stammbaus und der ganzen Sippe. Denn im Alter, da waren die Kinder sozusagen die Rentenversicherung. Sie sorgten für ihre Eltern. Sarahs Situation wurde auch nicht besser dadurch, dass auf ihr und Abraham diese große Verheißung Gottes für ein ganzes Volk lag. Weil ihre eigene Situation ihr irgendwann doch sehr hoffnungslos erschien, sie war immerhin zum Zeitpunkt dieser Geschichte schon weit in ihren 80er Jahren, suchte sie schließlich nach anderen Wegen. Sie gab Abraham ihre Sklavin Hagar zur Nebenfrau. Neben der Ausbeutung der Arbeitskraft von Hagar kam nun also auch noch sexuelle Ausbeutung hinzu. Was für uns heute wirklich schwer nachzuvollziehen ist, war damals leider gang und gäbe. Eine Nebenfrau, die konnte mit dem Ehemann für den Fortbestand der Sippe sorgen. Wurde sie schwanger, dann musste sie ihr Kind sogar auf den Knien ihrer Herrin, also der Hauptfrau, zur Welt bringen, so als ob diese es selbst hervorgebracht hätte. Interessant ist, dass schon hier die Machtkonstellationen deutlich werden, die dann später auch zur Eskalation führen. Hagars Wert wächst nämlich mit ihrer Schwangerschaft und der Zuwendung, die sie dadurch von Abraham bekommt. Hagar steigt von der Sklavin zur Ehefrau auf, zur zweiten Frau, und Sarah, na, die hat endlich ein Kind, den lang ersehnten Stammhalter bekommen. Was zunächst wie die beste Lösung für alle aussieht, entpuppt sich aber bald als unlösbarer Albtraum. Denn Hagar nutzt ihren sozialen Aufstieg und demütigt nun Sarah. Und diese beklagt sich darüber bei ihrem Ehemann. Abraham, der ansonsten eher eine passive Nebenrolle in diesem Familiendrama zu spielen scheint, der bleibt auch hier blass. Aber er gibt nach und unterstellt Hagar wieder ganz klar Sarah in der Rangfolge. Damit bekommt die ihre vorherige Machtposition wieder. Und sie lässt das Hagar auch deutlich spüren. Das hebräische Wort Hamas, das hier im Text für das Verhalten von Sarah gegenüber Hagar benutzt wird, das steht ganz klar für körperliche Gewalt. Verzweifelt flieht nun Hagar vor Sarah in die Wüste. Das war der Ort der Verlassenheit, eine richtig lebensfeindliche Landschaft. Ausgerechnet an diesem Ort begegnet Gott Hagar. Und das ist in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. Gott spricht durch einen Engelsboten zu ihr und fragt: Hagar, Sarahs Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Hagar weiß zwar, wo sie herkommt, aber nicht so richtig, wohin sie will. Und so antwortet sie erstmal, dass sie vor Sarah geflohen sei. Darauf bekommt sie nun diese Antwort von dem Engel: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Was für eine ungewöhnliche und auch harte Aussage. Ich muss sagen, ich habe damit schon so meine Probleme, weil ich glaube, so nach heutigen Standards, wenn in einer Familie physische oder psychische Gewalt herrscht, dann ist eine Trennung oftmals wirklich das Einzige, was hilft. Jetzt also soll Hagar zurück an den Ort, der ihr doch so viele Qualen bereitet hat. Aber der Engel spricht weiter und verheißt Hagar, dass aus ihrem Sohn ein ganzes Volk hervorgehen wird. Sie soll diesen Sohn Ismael nennen, was so viel bedeutet wie Gott hört, denn Gott hat ihre Demütigung gehört. Was ich sehr spannend finde in dieser Geschichte ist, dass es dabei nun nicht bleibt, sondern Hagar, die Sklavin, antwortet Gott und antwortet auch sozusagen auf Augenhöhe, indem sie ihm wiederum einen Namen gibt. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist auch unsere Jahreslosung für das Jahr 2023, das gerade angefangen hat. Du bist ein Gott, der mich sieht. Was für ein Name, was für ein Statement. Was für eine Glaubenserkenntnis auch. Und wie ungewöhnlich, dass gerade eine Sklavin Gott so einen Namen zuspricht. Gerade wenn man weiß, welche Bedeutung Namen im alten Orient haben. Dieser Name, den Hagar Gott gibt, der beschreibt sein Handeln an ihr. Ein Handeln, das ihr Leben ganz klar verändert hat. Sie, die Sklavin Hagar, ist eine andere geworden. Die Begegnung mit dem Gott, der sie sieht, hat sie verändert. Und ich glaube, Gott sieht auch heute noch gerade diejenigen, die in unserer Gesellschaft am Rande stehen. Sieht diejenigen, die in die Wüste fliehen, und sieht diejenigen, die marginalisiert und vergessen werden. Gott sieht Hagar als selbstständige Person an, nicht einfach als Magd oder als Anhängsel oder Arbeitskraft von ihrer Herrin. Er sieht sie als einen Menschen und spricht ihr so Würde zu, unabhängig von ihrem Tun. Und Gottes Anerkennung, sein Sehen von Hagar, das führt bei ihr zu mehr Selbstachtung. Sie muss nicht mehr fliehen. Sie ist sich selbst genug. Sie muss nicht mehr um ihre soziale Anerkennung kämpfen, denn sie weiß jetzt, sie hat ihre Stellung bei Gott. Und das ist eine gute. Trotzdem muss sie am Ende wieder zu ihrer Herrin zurück. Ich hätte mir ja gewünscht, dass Hagar die erste alleinerziehende Mutter der Bibel wird, die am besten auch noch zeitgleich ihr eigenes Geschäft aufbaut und sich so richtig von der damaligen Männergesellschaft emanzipiert. Die Wirklichkeit dagegen sieht anders aus. Hagar geht zurück zu ihrer Sippe, vielleicht auch, weil das in der damaligen patriarchalen Gesellschaft einfach nicht anders möglich war. Vielleicht wäre sie einfach alleine auf sich gestellt gestorben. Auch wenn wir nicht erfahren aus der Bibel, wie genau es nun weiterging, außer dass die beiden Frauen zu Müttern großer Völker geworden sind und beide eine große Bedeutung bekommen haben. Hagar geht zurück in ihre Geschichte, aber sie geht als eine andere und sie lebt als eine andere. Sie weiß, Gott geht mit hinein in ihr Leben, in ihre verrückte Geschichte, ihre verkorkste Familie. In Japan gibt es eine 400 Jahre alte Technik im Umgang mit zerbrochener Keramik. Kintsugi bedeutet sprichwörtlich goldenes Zusammensetzen. Die Narben werden anschließend mit echtem Gold bedeckt. Es braucht Geduld, tiefe Aufmerksamkeit und auch Sorgfalt für diesen Prozess. Dann kann aus Zerbrochenem ein einzigartiges Kunstwerk entstehen. Narben werden nicht kaschiert, sondern bewusst betont. Sie werden nicht verdrängt, sondern im Gegenteil hervorgehoben und glänzen. Das Gefäß bleibt in seinem Gebrauch, aber es wird doch ein anderes. Es wird verwandelt. Hagar wurde von Gott gesehen, ein Ansehen ihrer Person, das sie geheilt hat und vergoldet. Sie geht zurück in ihre Situation, aber ist doch eine andere. Etwas leuchtet nun in ihrem Leben und scheint gülden. Können wir das auch glauben, dass da ein Gott ist, der hinsieht, hinhört? Ich glaube, oft hören wir ja leider eher auf die Worte, mit denen wir selbst oder andere uns demütigen. Du gehörst nicht dazu. Du bist einfach nicht gut genug. Du liebst die falsche Person. So wie du bist, bist du falsch. Vielleicht ist es bei Ihnen auch ein ganz anderer Satz, der sich tief in die Seele eingegraben hat und der Sie daran hindert, Sie selbst zu sein. Ich möchte Ihnen heute aber sagen, Gottes Zusage ist stärker. Er sagt zu uns, du bist gesehen, du bist gehört, du bist geliebt, du bist gewollt. Gott sieht dich, deine Situation und dich als Person. Gott ermächtigt dich, auch heute, jetzt, in deiner ganz persönlichen Situation, vielleicht auch deiner ganz besonderen Familiensituation. Vielleicht können wir heute gemeinsam beten, auch so ein Gefäß mit goldenen Rissen zu werden, indem wir darum bitten: Heilige meine Schwäche, heilige meine Verwundbarkeit, heilige meine Machtlosigkeit. Auch wenn es vielleicht nicht immer eine einfache Lösung im wahrsten Sinne des Wortes gibt und wir vielfach in Beziehungen leben und auch bleiben, die herausfordernd oder verletzend sind, so empfinde ich die Worte unserer Jahreslosung doch als großen Zuspruch Gottes. Auch wenn du gerade dein persönliches Buch mit dem Titel All Families Are Psychotics schreibst, ich sehe dich. Ich komme mit in deine Situation. Ich stärke dich. Ich verändere dich. Und die Schale mit dem Goldstaub habe ich immer dabei. Amen. Das war die Andacht der Martin-Luther-Kirche. Weitere Informationen zu unseren Veranstaltungen und zu unserer Gemeinde finden Sie auf martinluther.ch. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche.